der Paranormale Mystery Podcast. Achtung, einige Audioinhalte könnten für einige Zuhörer verstörend wirken. Folge 3.
Willkommen beim dritten Podcast des Paranormalen Mystery. Mein Name ist Mike und ich werde euch einen weiteren paranormalen Podcast aufnehmen. Alle bisherigen Podcasts beruhen übrigens auf wahren Ereignissen. Ihr könnt selber nach den jeweiligen Themen googeln und eure eigenen Nachforschungen machen. Dass diese Sachen wirklich passiert sind, machen einige Dinge nur noch grausamer und darum geht es auch in dieser Folge. Nämlich um das mysteriöse Unglück am Diablo Pass. Im Februar 1959 startet eine Expedition von 10 russischen Studenten im Ural. Die Expedition sollte insgesamt 16 Tage dauern und durch das Gebiet des nördlichen Urals führen. Während dieser Expedition sollten ca. 350 Kilometer auf Ski zurückgelegt werden und über die Berge Ot-Orten und Oyak-Chakur führen. Die Gruppe bestand insgesamt aus 8 Männern und 2 Frauen. Jeder der Teilnehmer galt als besonders erfahrener Bergsteiger und die Teilnehmer kannten sich bereits mehrere Jahre. Die Teilnehmer waren Igor Djatlo, 23. Er war der Anführer der Gruppe. Ein angehender Ingenieur, er galt als einer der besten Sportler des Sportclubs und hatte bereits mehrere Touren im Ural absolviert. Zeitzeugen beschreiben ihn als ernsten und besonnenen Menschen, der kein unnötiges Risiko eingeht. Juri Doroschenko, 21. Juri galt als trainiert und er hatte bereits mehrere anspruchsvolle Bergtouren hinter sich. Er hatte sich kurz vor der Wanderung von Sinida Konumagorva getrennt, die ebenfalls in der Wanderung teilnahmen. Allerdings berichteten Zeitzeugen, dass die beiden im Guten auseinandergegangen sind. Ludmila Dopolina, 21, hatte bereits mehrere Wanderungen im Ural abgeschlossen. Sie hatte ihre Fotokamera dabei und hat viele Fotos während der Wanderung geschossen. Juri Judin, ebenfalls ein erfahrener Wanderer und der einzigste Überlebende der Expedition. Alexander Kolovatova, 26. Auch er verfügte über Wandererfahrungen und war bekannt für seine Genauigkeit und Führungsqualitäten. Sanida Kologava, 23, Gorgi Krivoschenko, 25, Nikolai Tibu-Brunjol, 26. Alle drei verfügten über genügend Erfahrung, diese Wanderung abzuschließen. Rustem Slobodin, 24, war Langstreckenläufer und boxte im Boxclub. Er spielte auch Mandoline und hatte diese bei der Unglückswanderung dabei. Semyon Solodarev, 39, der älteste Teilnehmer der Gruppe, hatte von 1941 bis 1946 beim Militär gedient und hat den Krieg überlebt. Hat kurz vor der Wanderung seinen Job als oberer Wanderführer der Herberge Krovonka gekündigt. Die Verfassung der Studenten war hervorragend sowie erfahren genug, um zu wissen, was vor ihnen liegt. Die Ausrüstung war ebenfalls ausreichend für das geplante Vorhaben, also stand der Expedition nichts im Wege. Alle Teilnehmer fanden sich am 23. Januar 1959 in Jekaterinburg zusammen und reisten per Zug nach Ivdel, wo sie in der Nacht vom 24. auf den 25. Januar eintrafen. Die Nacht vom 26. auf den 27. Januar verbrachten sie in einem Wohnheim der Waldarbeiter, um am nächsten Tag in der verlassenen Bergwerkssiedlung Wodjusiani ihr Lager aufzubauen. In dieser Nacht von den 27. auf den 28. erkrankte Judin so sehr, dass er die Teilnahme an der Wanderung abbrechen musste. Judin erzählt später, dass es keinerlei Konflikte oder Notfälle gegeben hätte. Es sei ihm auch sonst nichts Verdächtiges aufgefallen. Die Gruppe verabschiedete sich von Judin, der zurück zu einer Waldarbeitersiedlung ging, während der Rest der Gruppe ihre Wanderung weiterführte. Von Wodjusiani aus wanderte die Gruppe weiter flussaufwärts, bis sie das Gebirge am 31. Januar erreichten. Der letzte Tagebucheintrag war: ein sanfter Aufstieg. Die Fichten werden von einem schütteren Birkenwald abgelöst. Dann die Waldgrenze. Haarschnee, kahle Gegend. Wir müssen ein Nachtlager suchen. Wir steigen südwärts ab ins Auspia-Tal. Das ist wohl die schneereichste Stelle. Erschöpft erreichten wir das Nachtlager. Es gibt wenig Brennholz. Das Feuer machen wir auf Holzstämmen. Keiner hat Lust, eine Grube zu graben. Abendessen im Zelt. Hier ist es warm. Ende des Eintrags. Im Auschwitztal, ca. 100 Meter vom Flussufer entfernt, bauten sie ein Vorratslager für Lebensmittel und Ausrüstung. Das war für den Rückweg gedacht. Am Nachmittag des 1. Februar 1959 begann die Gruppe die Überquerung des 3,5 Kilometer langen Passes in Richtung Losvatal. Nach der Hälfte der Strecke entschlossen sie sich, ihr Zelt am nördlichsten Hang des Xolotjasi aufzuschlagen. Es ist bis heute unklar, warum sie nicht den Rest der Strecke bis ins Losvatal zurücklegten, um dort wie ursprünglich zu übernachten. Um ca. 17 Uhr errichtete die Expedition ihr Zelt und um diese Zeit entstand auch ihr letztes Foto der Gruppe. Was danach geschah, ist bis heute ungeklärt. Warum ist keiner der Studenten lebend von der Expedition zurückgekehrt? Und was hat zur genauen Todesursache geführt? Offiziell sind die Studenten eines natürlichen Todes durch Erfrieren in der Kälte des Urals gestorben. Doch es gibt einige komische Zufälle und Ungereimtheiten. Der erste Leichenfundort war 1,5 Kilometer entfernt vom Zelt, unter einem hohen Nadelbaum. Dort waren die Überreste eines erloschenen Lagerfeuers und die erfrorenen Leichen von Doroschenko und Kiwaschenko. Während Doroschenko mit dem Gesicht nach unten auf dem Bauch lag, befand sich Kiwaschenkos Leiche mit dem Gesicht nach oben auf dem Rücken. 400 Meter entfernt zwischen dem Lagerfeuer und dem Zelt wurden die Leichen von Djatlo gefunden, seine Leiche lag ebenfalls auf dem Rücken. Kolomogoras Leiche wurde wiederum 500 Meter entfernt zu Djatlos Leiche gefunden. Slobodins Leiche wurde erst am 5. März etwa in der Mitte zwischen Djatlo und Kolomogoras Leiche gefunden. Alle befanden sich nahezu auf gerader Linie zwischen Lagerfeuer am Nadelbaum und dem Zelt. Alle drei wurden mit dem Gesicht Richtung Zelt gefunden, sodass davon auszugehen ist, dass sie zurück vom Lagerfeuer in Richtung Zelt waren. Die verbleibenden zwei Leichen wurden 50 Meter weiter entfernt von Lagerfeuer und dem Zelt in einer Schlucht gefunden. Als die Leichen gefunden wurden, wiesen diese schwere Verletzungen auf, was eine natürliche Todesursache unglaubwürdig macht. Dazu kommt, dass die Körper meist unbekleidet waren, so trugen die letzten vier entdeckten Leichen teilweise Kleidung der ersten fünf entdeckten Leichen. Dazu hatten sie teilweise schwere Verletzungen, so schwer, dass eine immense Kraft erforderlich gewesen sein muss, um den ganzen Schädel einzuschlagen und Rippen zu brechen. Es fehlten den beiden letzten Leichen die Augäpfel sowie Zungen. Laut dem Bericht des einsatzleitenden Kommandanten der Suchaktion gab es keine Kampfspuren. Das Zelt wurde von innen aufgeschlitzt, so als wenn man etwas entkommen wollte. Und es wird alles noch verrückter und mysteriöser. Denn die Kleidung der Leichen weisen eine hohe radioaktive Verstrahlung aus, obwohl dafür keine Ursache gefunden wurde. Es gibt mehrere Berichte der Suchmannschaften vom 31. März 1959, dass in ihrem Lager eine Erscheinung am Himmel aufgetaucht sein soll, die sie für ein UFO hielten. Es wird von einer leuchtenden Kugel berichtet, die sich etwa 20 Minuten über den Himmel bewegte und dann verschwand. Es folgten mehrere Berichte aus Orten in der Nähe mit derselben Erscheinung. Doch wie starben die jungen Bergsteiger wirklich? Was war genau verantwortlich für dieses Massaker in der kalten Winternacht im Ural? Dazu gibt es mehrere Theorien, die jedoch alle weitere Fragen aufkommen lassen. Eine Theorie besagt, dass eine Lawine schuld war am fluchtartigen Verlassen des Zeltes. Jedoch gab es keine Spuren eines Lawinenabgangs. Eine andere Theorie besagt, dass die Wanderer versehentlich ein militärisches Übungsgelände betreten haben und Opfer eines Kernwaffentests wurden. Die Geschichte mit der Leuchtkugel und den Erscheinungen nähern auch UFO-Theorien sowie einer Bigfoot-ähnlichen Kreatur, die dort ihr Unwesen treibt. Was war wohl genau der Grund gewesen, warum die Wanderer fluchtartig ihr Zelt ausschnitten, um in Panik halbnackt den Hang herunterzulaufen, um dort ein sporadisches Lagerfeuer zu machen? In dem Wissen, dass sie so erfrieren werden, haben sich drei zurück zum Zeltplatz gemacht, während zwei sich weiter vom Lagerfeuer entfernten, um den Abstieg zu wagen. Was ist dort passiert? Das werden wir wohl nie erfahren. Wie hat euch der heutige Paranormale Mystery Podcast gefallen? Wie immer könnt ihr eure Einschätzungen und Theorien kommentieren. Ich bin immer erfreut darauf, eure Beiträge zu lesen. Ich wünsche euch eine paranormale Mystery-Woche. Bis nächsten Montag zum Mystery Monday.